Herr Jesus, ich bete, dass du Bettina jetzt segnest, dass du ihr die richtigen Worte gibst, auch den Husten zurückhältst, dass einfach deine Güte herauskommt. Segne Bettina in deinem Namen. Amen.
Ja, moin. Bei uns zu Hause sagt man moin. Das ist ein ganz praktisches Wort. Das gilt morgens, abends, mittags. Also, danke, dass ich hier sein darf aus dem hohen Norden. Ich komme aus dem Emsland. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Emsland war. Das ist da, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagt. Da ist nicht mehr so viel los. Die Infrastruktur ist sehr, sehr schwach und man könnte sich auch lieber mit dem Fahrrad zu Fuß oder mit dem Pferd fortbewegen, weil die Straßenverhältnisse auch nicht so gut sind. Ja, ich leite seit 2016 Teen Challenge in Deutschland. Unter diesem Dach sind 16 verschiedene Arbeiten in Deutschland, die ich regelmäßig besuche, coache, motiviere, auf die Straße zu gehen oder in ihren Häusern die Programme zu aktivieren. Und mir macht das sehr viel Spaß. Ich glaube, dass Gott mich da hineinberufen hat, obwohl ich eigentlich nicht wollte. Aber so ist das ja oft im Leben, dass wir Dinge hinterher anpacken, weil Gott uns ruft, aber wir uns eigentlich vielleicht so vorkommen, als ob das gar nicht so unseres wäre oder vielleicht fehlt uns da was. Andere können das viel besser. Und so hatte ich auch am Anfang ziemlich viel solche Gedanken zu sagen, hey, andere können das vielleicht viel besser. Warum soll ich das machen? Aber ich glaube, dass Gott immer in eine Berufung hineinführt und wenn er ruft, dass er das ist, der diese Sache auch ausfüllt, nicht wir. Wir müssen lernen, uns Gott wirklich hinzugeben. Wir müssen lernen, mit ihm unterwegs zu sein. Nicht, dass wir was tun, sondern dass er etwas tun kann. Und dafür müssen wir unsere Herzen öffnen. Dafür müssen wir unseren Verstand öffnen. Ja, den dürfen wir nicht außen vor lassen. Und wir müssen eine Haltung einnehmen, die wirklich aufsaugen möchte, das, was Gott möchte. Und das wünsche ich mir für heute Morgen. Deswegen sage ich das so, dass heute Morgen die Herzen ein Stück weit aufgehen, dass heute Morgen Gott in die Herzen hineinsprechen kann. Ich weiß nicht, ob ich das richtige Wort für euch habe. Das weiß nur Gott und Gott kennt euch ganz genau. Ich kenne die meisten nicht. Vielleicht ist das auch ganz gut so. Und ich habe hier gestern gesessen, da vorne, und habe Paul zugehört und er hat von einem Gendefekt gesprochen. Und wir sollen gehen, ja? Wir sollen laufen, wir sollen in Bewegung sein. Und ich habe da auf diesem Stuhl gesessen, normalerweise erzähle ich sowas nicht, aber ich erzähle es heute, weil das ist meine Predigt. Und Paula saß hinter mir und ich sage hinterher zu Paula, du Paula, Gott hat mir gerade gesagt, ich werde das nicht predigen. Ich werde diese Predigt jetzt nehmen und werde sie jetzt hier drunter legen, ganz mutig, und werde was ganz anderes sagen. Und zwar das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat in dem Moment, wo du gesprochen hast. Wir haben bei Teen Challenge Deutschland ein Motto, das heißt Menschen zum Ziel helfen. Das steht eigentlich auf unserer Website drauf, auf der Homepage, auf unseren Postkarten, auf überall, immer dieser Slogan Menschen zum Ziel helfen. Ziele. Wir brauchen Ziele in unserem Leben. Um Ziele zu erreichen, müssen wir immer wieder in Bewegung bleiben. Wir müssen gehen. Das war ein Thema gestern. Wir müssen manchmal auch laufen. Wir haben bestimmtes Tempo, was wir vorangehen möchten. Und wir brauchen eine richtige Ausrichtung dafür. Der Schwerpunkt muss stimmen, damit ich mein Ziel erreichen kann. Ich weiß nicht, wann ich mein Ziel erreiche. Und oft werde ich gefragt, warum steht da Menschen zum Ziel helfen? Was soll denn dieses Ziel überhaupt sein? Und ich kann da immer ganz klar darauf antworten, Gott hat mich berufen, die Liebe Gottes den Menschen weiterzugeben. Und das Ziel ist es, Menschen mit Gott bekannt zu machen. Dass Menschen Jesus finden, dass Menschen gerettet werden, dass sie in diesen Ziellauf mit einlaufen. Teen Challenge ist so ein helfender Arm, ein Arm Gottes, der sich ausstreckt und sagt, hey, komm, früher gab es so ein Männchen, das hatte diese Stellung des Winkenden. Komm, komm in diese Richtung. Ja, so war das ausgerichtet, das alte Teen Challenge Männchen. Und das hat mir sehr geholfen, auch zu sagen, hey, wir brauchen Hilfe. Nicht nur die Menschen, die wir erreichen wollen, die vielleicht in irgendeiner Notsituation sind, sondern auch wir brauchen Hilfe. Mein Vorgänger Michael Fischer, ich weiß nicht, wer ihn kennt, hat mir mal gesagt, Bettina, wenn du anderen Menschen helfen willst, musst du selber bereit sein, Hilfe anzunehmen. Sonst funktioniert das nicht. Wir selber müssen in eine Haltung kommen, dass Gott zu uns sprechen kann, dass Gott uns berühren kann, dass Gott uns in Bewegung setzt, damit wir das Ziel erreichen. Wir müssen lernen, von unserem stolzen, selbstgeschaffenen Ross runterzusteigen. Unsere Identität muss sich verändern. Was ist deine Identität? Und dafür braucht es manchmal auch etwas sowas wie Coaching oder Begleitung. Biblisch vielleicht, würde ich vielleicht sogar eher Jüngerschaft sagen. Und dann ist für mich die Frage immer, wo beginnt denn sowas überhaupt? Wo beginnt für mich Jüngerschaft? Beginnt sie hier in der Gemeinde, wenn Menschen hier hineinkommen? Beginnt sie vielleicht sogar schon viel früher, vorher in meiner Familie, in meinem Umfeld, in der Schule, auf dem Weg hierhin? Gott lässt uns nicht alleine. Gott stellt uns manchmal Menschen zur Seite. Die einen, da stimmt die Chemie. Mit denen wollen wir gerne Jüngerschaft machen. Aber oft ist es so, dass gerade die Menschen, die uns nicht gefallen, die uns querkommen, Querdenker darf ich auch nicht mehr sagen, also die einfach anders sind wie wir, die vielleicht etwas Unangenehmes sogar ausspulen, die Gott uns vor die Füße stellt und sagt, hey, das ist dein Gegenüber. Und meine Gedanken sind dann manchmal auch nicht Gottes Gedanken. Ich wohne in einer Einrichtung mit Männern. Also ich bin froh, dass ich zwei Töchter habe, aber ansonsten wäre ich so in dieser großen Einrichtung als Frau alleine. Und dann kommt mal wieder so ein Mann die Einfahrt hoch und ich weiß, der wird bei uns wohnen, der wird bei uns Programm machen. Und bei mir schießt es durch den Kopf, Gott, warum denn ausgerechnet wieder so jemand? So ein Macho-Typ. Hey, als Frau, da reagiere ich da ein bisschen empfindlich drauf. Und dann stelle ich fest, nee, Gott hat ihn geschickt und ich muss lernen, diesen Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Ich muss lernen, das, was Gott in mich hineingelegt hat, in mich investiert hat, in mir wachsen lässt, dass das gar nicht für mich ist, sondern dass ich ein Teil des Planes Gottes bin, vielleicht auch für andere Menschen. Menschen zum Ziel helfen, Jüngerschaft legen. Mein Gegenüber. Ich kann es mir nicht immer aussuchen. Und dann haben diese Gegenüber ja auch manchmal so ganz individuelle Tempen. Tempen? Ist das richtig? Tempo? Ein individuelles Tempo. Manche sind dabei sehr kreativ. Und manche, denke ich, warum gehen sie immer einen Schritt vor und drei zurück? Und dann bin ich frustriert. Es gibt eine Bibelstelle im 1. Korintherbrief, im Kapitel 9, da spricht Paulus von einem Wettlauf. Er spricht davon, dass es wichtig ist, in dieser Laufbahn zu stehen, und zwar alle laufen. Sie laufen, um das Ziel zu erreichen, die Siegerkrone aufzusetzen. Und jeder, der diesen Lauf, diesen Lebenslauf kennt, der weiß, dass es Regeln auf diesem Lauf gibt. Es steht dort im Vers 24, wisst ihr nicht, dass die, die in den Kampfbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer die Siegesmedaille gewinnt? Lauft so, dass ihr sie auf jeden Fall gewinnt. Jeder, der kämpft, hält sich an strenge Lebensregeln. Die Wettkämpfer machen das, damit sie einen vergänglichen Wettkampfpreis gewinnen. Doch wir, und da sind wir gemeint, Gott spricht uns ganz persönlich an, wollen einen unvergänglichen Kampfpreis gewinnen. Und ich meinerseits, sagte Paulus, laufe so, dass ich nicht ins Ungewisse renne. Ich kenne mein Ziel. Ich weiß, wohin ich laufe. Ich kämpfe nicht so, dass ich in die Luft schlage. Vielmehr quäle ich meinen Körper und mache ihn mir untertan, damit ich nicht, nachdem ich anderen die gute Nachricht angekündigt habe, selbst untauglich werde. Ich werde dann nochmal darauf eingehen gleich. Aber der Paulus, der hat diese Herausforderung, diese Challenge, sag ich mal, angenommen. Er hat sich in diese Laufbahn erst reingestellt. Er wusste, da ist ein Ziel und das möchte ich erreichen, aber es ist nicht einfach nur so zu erreichen. Da braucht es Regeln. Das muss klappen. Was muss denn klappen? Ich persönlich bin gefragt, wie ist mein Leben ausgerichtet? Ich weiß, wenn ich morgens bei uns in der Einrichtung eine Andacht halte, werden die Menschen mich den ganzen Tag, mindestens diesen Tag, wenn nicht noch länger, daran messen, ob das, was ich gesagt habe, ich in den Alltag umsetze. Das nennt man authentisches Christsein. Ich kann nicht da irgendetwas Frommes erzählen und hinterher völlig anders reagieren. Und ganz ehrlich, genau das passiert. Da begegnet mir jemand vielleicht 3 Stunden später auf dem Hof und der hat irgendwas gemacht, was mich total genervt hat. So, und jetzt soll die Bettina richtig reagieren. Ich kann jetzt sagen, das tue ich nicht immer. Aber ich lerne, richtig zu reagieren. Nachfolge darf auch hinterfragt werden. Wir sind nicht perfekt. Aber was der Mensch als Gegenüber bei mir spüren darf, ist, dass ich es ehrlich meine. Ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte, dass die Menschen mit der Liebe Gottes in Berührung kommen. Ich möchte, dass sie durch mich Gott kennenlernen, wie er wirklich ist. Ich möchte, dass sie diese Gnade und diese Liebe einfach aufnehmen in sich. Ich habe heute Nacht im Teen Challenge Haus in der Rüdlichstraße übernachtet und ich habe darüber nachgedacht, wie es so ist, ein Leben in diesem TC-Haus. So viele verschiedene Interessen, so viele verschiedene Lebensgemeinschaften, Familien, so viele verschiedene Persönlichkeiten, die da aufeinandertreffen, die irgendwo miteinander unterwegs sind. Das ist nicht einfach. Das ist ein Trainingsfeld, in dem Gott diese Menschen gestellt hat. Wie trete ich auf in einem solchen sozialen Umfeld? Es ist Lebenstraining und Herausforderung zugleich. Aber es ist auch Schutz. Ich bin jetzt seit 32 Jahren bei Teen Challenge. Und ich habe nicht immer so gelebt. Ich weiß nicht, wer meine Lebensgeschichte kennt. Aber ich möchte euch einen kurzen Abriss darüber geben. Ich bin auf der Reeperbahn geboren und habe die ersten 6 Jahre meines Lebens mit meiner Mutter zusammen in einem Zimmer verbracht. Meine Mutter war Prostituierte und hatte ihre Freier und ich war auch da. Ich bin emotional verhaltensgestört gewesen, konnte nicht reden, lachen, weinen und bin dann nach 6,5 Jahren vom Ordnungsamt da rausgeholt worden. Das war nicht einfach, weder für mich noch für den Rest der Welt. Als ich geboren wurde, geschah das anonym. Damals war das so eine Zeit, da war das einfach nicht möglich, dass eine Prostituierte ein Kind zur Welt brachte, einfach so. Die meisten haben abgetrieben. Ich bin meiner Mutter dankbar bis heute, dass sie es nicht getan hat, dass sie diesen Mut hatte, dieses Kind zur Welt zu bringen. Aber ich hatte keine Identität. Mich gab es ja in Deutschland eigentlich auch gar nicht. Ich hatte keine Geburtsurkunde, keinen Impfausweis, den man heute so dringend braucht. Ich hatte gar nichts. Und dann kam ich in eine Pflegefamilie. Viele 100 Kilometer von Hamburg weg. Und die versuchten jetzt wirklich alles, um mich zu fördern, um mich rauszulocken, um aus mir irgendetwas Vernünftiges zu machen. Und vieles lief über die Schiene Material. Es waren sehr wohlhabende Menschen. Die konnten sich alles leisten. Und sie haben alles gebracht, damit es mir gut geht. Vielleicht haben sie sogar ein bisschen zu viel gebracht. Sie haben mich gefördert. Dass ich heute hier stehe und rede, ist bestimmt auch deshalb so, weil sie gebraucht wurden von Gott. Was mir in meinem Leben gefehlt hat, als Kind, als Teenager, als Jugendlicher, das war Liebe. Liebe, Annahme, das gab es nicht. Es gab eigentlich nur materielle Versorgung. Und dann bin ich selber auf so einen Weg gekommen, wo ich sagte, ich muss meine eigene Identität finden. Bin dann auch wieder auf dem Strich gelandet, so wie meine Mutter. Ich habe Drogen genommen, habe vieles falsch gemacht in meinem Leben und bin dann vor lauter Verzweiflung von Hamburg irgendwann, ich will ja nicht die ganze Geschichte erzählen, das wäre ein bisschen lang, nach Zürich geflohen. Und dort habe ich auf der Straße gelebt, ich war obdachlos. Also ich habe so diese ganze Szenerie einmal durch. Ich habe in der Tiefgarage übernachtet. Immer mit der Angst, wenn ich zurückkomme, ob meine Sachen überhaupt noch da sind, die paar Sachen, die ich besaß. Oder auch Angst vor Überfällen. Tagsüber war ich auf einem kulturell sehr gut besuchten Platz. Das war für mich ideal. Da konnte ich schnorren, da konnte ich sitzen, zugucken, es war immer was los. Und genau auf diesem Platz, da gab es viele verschiedene Gruppen von Straßenkünstlern, von Musikern, von, ach ich weiß nicht, alle Leute, die irgendwas erzählen wollten und machen wollten, die trafen sich dort. Das war die Kultur. Und unter anderem kam dann so ein Trupp junger Christen da an. Also aus meiner Vergangenheit kannte ich das von der Heilsarmee und von anderen. Und ich habe immer die Christen sehr belächelt. Ich fand die Christen immer sehr naiv. Ich fand die Christen irgendwie so Leute, die irgendwas Heiliges darstellen wollen, obwohl sie es gar nicht sind. Und dann bauten die sich da auf dem Platz auf und ich saß so auf so einer Bank und guckte denen zu und einer hatte so eine Kiste und stellte sich auf die Kiste, damit er ein bisschen höher stand und fing an zu predigen. Und er predigte über die Liebe Gottes. Er predigte über den 1. Johannes. Und da steht, erkennt doch, was für eine überwältigende Liebe der Vater uns geschenkt hat, dadurch, dass wir Kinder Gottes heißen. Und schon, dass er überhaupt wagte, über Liebe zu reden, brachte mich auf die Palme. Nein, es machte mich wütend. Auf die Palme bringen ist viel zu harmlos. Es machte mich aggressiv. Es machte mich bitter. Und obwohl ich unter Drogen war, wusste ich genau, was ich tat. Und ich nahm die Bierflasche neben meiner Bank, zerschlug sie und ging mit diesem zerborstenen Flaschenhals auf diesen Typen los. Ich war auch ein sehr feiger Mensch. Ich bin dann ziemlich schnell weggerannt, hatte Angst, dass ich erwischt werde. Ich habe in der Schweiz gelebt, ohne Papiere. Und bin einfach nur gerannt. Bis ich mich irgendwo in einen dunklen Hauseingang gesetzt habe und darauf gewartet habe, dass die Welt untergeht. Darauf habe ich gewartet. Ich wollte nicht mehr leben. Ich habe den Kopf zwischen die Beine gesteckt und habe gesagt, ich will nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie lange ich da gesessen habe. Ich weiß nur, dass es mir sehr schlecht ging. Ich hatte vergessen, für mich selbst zu sorgen. Ich war drogenabhängig. Ich hatte nichts zum Einnehmen. Ich fing an zu zittern, mir war kalt, schub mir einen Zug. Und auf einmal standen vor mir zwei Füße. Und mich berührt das heute noch, dass diese beiden Füße da standen. Ich habe überhaupt nicht mehr hochgeguckt. Und dann redete der Rest, der zum Fuß gehörte, zu mir und sagte, hey, darf ich mich zu dir setzen? Und das sind so Worte, die werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen. Ich habe dann nur ganz schnell reflektiert gedacht, wer sagt sowas? Also ich war obdachlos. Ich habe gestunken. Ich habe mich nicht jeden Tag waschen können. Ich habe manchmal mich am Stadtboden gewaschen. Ich saß in einem Hauseingang, der voller Schmutz war. Und dann steht da jemand und sagt, darf ich mich zu dir setzen? Ich weiß auch nicht, ob ich da geantwortet habe. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, dass derjenige danach neben mir saß. Und dann fing derjenige an zu reden. Und was sagte er? Er erzählte vom ersten Johannesbrief, dass wir Kinder Gottes sind und dass Gott uns total lieb hat. Und er redete und redete. Und ich dachte, oh Mann, hoffentlich hört er bald auf. Und ich habe erkannt, wen ich da neben mir hatte. Ich habe Angst gehabt, er holt die Polizei. Und ich habe gedacht, lass ihn losreden, dann geht er gleich, dann ist er zufrieden. Aber es passierte nicht. Er sagte dann zum Schluss ganz abrupt, so und jetzt beten wir miteinander. Ich hätte mir alles vorstellen können in meinem Leben, aber diesen Satz, er hat mich auch nicht gefragt, hast du Lust mit mir zu beten? Er hat es einfach mal festgestellt, wir beten jetzt miteinander. Und ich mit meinem Entzug saß da und habe gedacht, ey, ich will das doch gar nicht. Was habe ich mit diesem Gott zu schaffen? Und er hat mich locker gelassen. Er hat gesagt, so, wenn du nicht weißt, wie das geht, er wusste ja, dass ich das nicht wusste wahrscheinlich, ich sagte jetzt Satz für Satz vor und du betest das jetzt nach. Das war wie die Pistole auf die Brust setzen. Und ich habe nichts gemacht, weil ich dachte, wenn ich jetzt was mache, dann holt er die Polizei. Ich fühlte mich total unter Druck gesetzt. Und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben. Das ist nicht normal. Wir würden jeden einladen, ein Gebet mit Jesus zu reden, oder? Und in dem Moment, wo das passierte, war es wie ein, so ein warmer Strom, der durch meinen Körper floss. Und ich wusste auf einmal, mir geht es besser als vorher. Aber ich wusste nicht, was das war. Ich wollte es aber nicht wieder verlieren. Ich habe aber nicht an Gott gedacht daran. Ich habe nur gedacht, mir geht es ganz gut. Meine Gedanken waren völlig andere Gedanken. Ich war nicht so fromm unterwegs. Überhaupt nicht. Und dann habe ich in einer Teestube übernachtet, weil mir es angeboten wurde. Ich habe das erste Mal in meinem Leben bewusst erlebt, wie Christen leben, miteinander umgehen. Und das war meine erste Jüngerschaftsschule, die ich durchlebt habe. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das waren für mich völlig andere Welten, wie ich die kannte. Die haben sich, das darf man in Corona-Zeiten auch nicht mehr, die haben sich auf einmal umarmt und haben sich einander gefreut und waren irgendwie völlig anders miteinander unterwegs, wie ich das kannte. Sie haben auch dem anderen nichts weggenommen. Nicht der Vorteil war wichtig. Sie haben Rücksicht genommen. Sie hatten etwas, das wollte ich auch gerne haben. Und erst als ich einige Zeit dort in der Teestube gelebt habe, habe ich da weiter drüber nachgedacht, ob ich mein Leben wirklich mit Jesus leben möchte. Zwischen meinem Übergabegebet und dem wirklichen Entschluss, mein Leben Gott auszuliefern, Gott wirklich einzuladen in mein Leben, wirklich zu sagen, Herr, versuch's mal mit mir, das hat gedauert. Und ich habe die anderen gebraucht, die Menschen um mich herum, die mir es vorgelebt haben, die authentisches Christsein, Nachfolge vorgelebt haben, die ich hinterfragen durfte. Warum machst du das denn so? Wieso ist das? Darf man als Christ noch rauchen oder trinken? Wie darf man das alles nicht mehr? Ist das so gesetzlich bei euch? Oder wie zieht ihr euch an? Also das war eine sehr konservative Christenschar, mit der ich da unterwegs war. Die Frauen trugen alle Röcke und war noch ein bisschen anders unterwegs wie heute hier. Aber was mir gefallen hat, war einfach, ich habe ihnen abgespürt, was das, was sie lebten, echt war und dass das gefüllt war mit was völlig anderem als mit dem, was ich unterwegs war. Und dann habe ich nochmal ganz bewusst mein Leben Jesus gegeben. Und ich erzähle das heute hier, weil das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist, den Menschen ein Diener zu sein. den Menschen so zu begegnen mit den Augen Gottes und nicht zu hinterfragen, ob der das wohl schafft, ob der wohl sein Leben Jesus gibt, ob der es mir vielleicht auch mal irgendwann dankt, ist ja vielleicht auch eine Frage, oder ob er mich mit den Füßen tritt hinterher. Darum geht es gar nicht. Menschen zum Ziel helfen, verlangt von uns, dass wir unsere Berufung mit Gott leben. Und dann kamen so meine ersten Trainingseinheiten. Als Christ. Also ich wollte mich gerne darstellen. Und dann kam doch dieser Teestubenleiter auf mich zu und sagte, hör mal Bettina, ich fände das super toll, wenn du mal eine Andacht hältst. Du liest ja jetzt eine Bibel und das, was dir einfällt, hey, bring das doch mal zu einer Andacht. Ja, habe ich gedacht, das gefällt dir wohl, ne? Und dann habe ich meine Bibel genommen, die ich geschenkt gekriegt habe und habe mich auf eine Parkbank gesetzt mit meinem Bierchen und meinen Zigaretten und habe dann angefangen zu lesen im Wort Gottes und mir Gedanken dazu gemacht, wie ich meine Andacht vorbereite und wen ich alles damit erreichen möchte und was ich sagen möchte. Und das war hyper fromm. Und dann schoss es mir durch den Kopf, hey Bettina, stell dir mal vor, jetzt kommt einer von den Leuten hier an deiner Bank vorbei, die dann abends bei dir drin sitzen und dich hören. Und mir war das oberpeinlich. Ich habe dann nur gedacht, das passt irgendwie nicht. Mein Lebensstil, meine Lebenshaltung mit dem, was ich vielleicht anderen weitergeben möchte. Und ich habe dann, als ob ich von an frischer Tat ertappt war, schnell die Zigarette ausgemacht, Bier weggetan und weitergemacht. Eine andere Geschichte war, dass ich sehr viel gelogen habe und sehr viel geklaut habe. Nur so bin ich durchs Leben gekommen. Und dann war da so eine Kasse auf der Theke, wo jeder so seinen Obolus reintat in der Teestube, so wenn er was getrunken hatte oder gegessen hatte dort. Und ich stand natürlich immer da. Und ich habe da übernachtet. Und für mich war das, naja, kann man gut gebrauchen. Und dann habe ich diese Kasse genommen, die war gut gefüllt, und bin damit durch die Stadt gegangen. Ich wusste mir genau, was ich kaufen wollte. Und irgendwie wurde die Kasse immer schwerer. Und dann hörte ich so eine Stimme, die ich überhaupt gar nicht kannte in mir. Hör mal, Bettina, das kannst du jetzt nicht bringen. Du kannst denen ja nicht einfach das Geld wegnehmen. Ich weiß nicht, wie lange ich damit durch die Stadt gelaufen bin und mir Gedanken darüber gemacht habe. Aber letztendlich wusste ich kann dieses Geld nicht ausgeben. Ich wusste es einfach. Ich wusste, ich muss diese Kasse irgendwie zurückbringen. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja nicht so schwer. Also Christen sind ja echt lieb und naiv. Und du stellst denen einfach die Kasse wieder dahin, schwamm drüber, weiter. Natürlich habe ich mir auch ein paar Ausreden einfallen lassen. Ich habe überlegt, was sage ich denen denn so, ne? Ich wollte schon mal den Kaffee kaufen für die nächste Woche oder so. Ach. Auf jeden Fall. Irgendwann war ich wieder da. Das hat lange gedauert. Dann kam die Kasse zurück auf die Theke und dann habe ich nur noch gesagt, da ist sie wieder. Das war so meine ganze Ausrede, da ist sie wieder. Und habe dann nur gedacht, ja, die Christen, die machen das schon. Aber Pustekuchen, da hatte ich mich total getäuscht. Und ich bin diesen Menschen sowas von dankbar, dass sie klar unterwegs waren. Wisst ihr, Liebe funktioniert nicht ohne Wahrheit. Und die Wahrheit war, dass ich etwas falsch gemacht habe. Die Wahrheit war, dass ich geklaut habe. Die Wahrheit war, dass es nicht normal ist, einfach zu sagen, ach, ist nicht so schlimm. Und die Christen haben dann gesagt, Bettina, so nicht. Und es gab einen richtigen Auflagekatalog für mich, für das, was ich tun musste, um mich weiter in der Teestube übernachten durfte. Und ich habe geschluckt, sowas kannte ich nicht. Habe ich auch nicht erwartet. Aber ich habe es gemacht, weil mir das Leben dieser Menschen und dieser Lebensstil wichtiger war als das, was ich getan habe, als meine vermeintliche Freiheit. Und so hat Gott mich mit meinem Tempo, sage ich mal, aus der Szene rausgeholt und mich verändert, Stück für Stück, ganz individuell, so wie ich es brauchen konnte. Da gab es keinen Schalter, den man umgelegt hat, wie wir das so gerne machen wollen bei anderen, ja. So einen Schalter umlegen, so, es ist alles gut, es ist alles neu. Der ist jetzt mit Jesus unterwegs, Halleluja. Und dann treffen wir ihn vielleicht in der nächsten Straßenecke und wir sehen, es ist gar nicht so, wie wir uns das vorstellen. Gott hat ein anderes Tempo in unserem Leben. Gott ist auch kreativ. Er fängt uns da auf und ab, wo wir es brauchen. Und ich glaube, er wünscht sich das, dass wir das umsetzen, auch für uns in unserem Leben, die Kreativität, diese Liebe, diese Geduld und Gnade für andere. Ich weiß, dass ihr hier eine Gemeinde seid, wo viele Menschen reinkommen, die Nöte haben, die Probleme haben. Dass ihr eine Anlaufstelle seid für Menschen, die mit Jesus in Berührung kommen möchten. Und ich wünsche euch, dass ihr immer wieder euch das bewusst machen könnt, wie wichtig es ist, ein authentisches Christsein zu leben. Wie wichtig das ist, in diese Nachfolge mit hineingenommen zu werden und auch mal hinterfragt zu werden. Ich kann mir vorstellen, und ich weiß es auch von mir, wenn man jahrelang in Gemeinden unterwegs ist oder so in so einem Alltags-Christsein-Trott lebt, dass manche Dinge verflachen. Man denkt nicht mehr so drüber nach. Das Feuer, das wird so ganz klein, das verlischt fast. Ich wünsche mir, dass ihr neu angesteckt werdet. Ich wünsche mir, dass ihr an den Punkt kommt, wo ihr begeistert seid, Gott nachzufolgen und wieder Dinge zu tun, vielleicht in eurem Leben, die Gott euch als Berufung gegeben hat. Eine Berufung haben wir alle. Wir sind dazu verpflichtet, die Liebe Gottes weiterzugeben. Das ist nicht ein Wunsch. Ich glaube, dazu verpflichtet Gott uns. Er möchte, dass er sichtbar wird in dir und in mir. Er möchte aus deinen Augen rausstrahlen. Er möchte erkannt werden bei den Menschen. Und dafür braucht er uns. Er braucht dich. Na, eigentlich braucht er uns nicht, aber er möchte uns gebrauchen. Nachfolge ist immer Schritt für Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Paulus sagt, da gibt es Regeln. An die muss ich mich halten. Aber er weiß genauso gut, dass wir diese Regeln nicht halten werden. Und das ist die große Gnade. Wenn ich merke, dass Menschen um mich herum Fehler machen, dann darf ich mir immer erst an die eigene Nase packen und sagen, Gott, danke, dass du mich so liebst. Dass du mich mit meinen ganzen Fehlern, mit meinem Hintergrund gebrauchst. Und dann erlebe ich, wie diese Gnade überschwappen kann. Diese Dankbarkeit, die ich dann empfinde für das, was Gott für mich getan hat, ich anderen Menschen entgegenbringen kann. Und nur so, Leute, funktioniert's. Ich wünsche mir das auch für die nächsten Jahre hier bei Teen Challenge in Berlin. Ich wünsche mir, dass dieses Lebenshaus ein Haus wird, wo wirklich Jüngerschaft gelebt wird, wo andere Menschen immer wieder hineinkommen dürfen und lernen dürfen, die Trainingseinheiten, die wir so dringend brauchen. Ich wünsche mir, dass wir lernen, über unseren eigenen Schatten zu springen. Auch wenn es manchmal wehtut, obwohl es auch manchmal auch schwer ist, weil wir doch irgendwo unseren eigenen Stolz haben. Gott möchte dich in deiner Zerbrechlichkeit da gebrauchen. Gott möchte etwas gestalten mit dir hier auch in dieser Stadt. Gott möchte auch was gestalten hier in dieser Gemeinde. Ich weiß nicht, wie lange du schon hier in dieser Gemeinde bist. Ob du immer an dem gleichen Platz sitzt. Könnte ich euch auch Geschichten von erzählen, von sowas. Vielleicht habt doch mal den Mut und setzt dich woanders hin. Red mal mit jemand anders. Habt mal einen anderen Sitznachbarn. Gott möchte dich, Gott möchte diese Gemeinde gebrauchen. Teen Challenge ist ja eine Organisation, gegründet von David Wilkerson. Und eine Szene aus seinem Buch oder auch aus dem Film werde ich auch niemals vergessen und damit möchte ich abschließen. Da steht er und predigt das Wort Gottes und einer kommt mit dem Messer auf ihn zu. Und er sagt zu demjenigen, du könntest mich jetzt in 1000 Stücke zerteilen und jedes einzelne Stück würde dich lieben. Amen.